Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Schaut man in die Pressemitteilung in den letzten Monaten, hat sich immer wieder gezeigt, Stress und Entzündung gehören zusammen. Wie und was da passiert, das hat uns auch hier in der Redaktion interessiert und Volker Wildermuth hat sich auf die Suche nach Antworten gemacht.
Wir wissen nun, dass Stress tatsächlich ohne Vorhandensein irgendeines infektiösen Reizes das Entzündungssystem aktivieren kann über bestimmte Vorgänge.
Es gibt einfach zum Beispiel Nervenzellen, die zum Beispiel bei Stress aktiv werden und die dann diese Information an Immunzellen weitergeben.
Entzündung ohne Erreger. Wie Stress das Immunsystem aus der Spur bringt. Von Volkhard Wildermuth.
So kann es bei rein psychischem, emotionalem, sozialen Stress zu einer anhaltenden Entzündungssituation im Körper kommen, die mit körperlichen Erkrankungen einhergehen kann und umgekehrt körperliche Erkrankungen wie Virusinfektionen, Verletzungen können immunbasierte psychische Störungen verursachen, wie zum Beispiel die immunbasierte Depression.
Stress allein als Reaktion der Psyche und Entzündung allein als Reaktion auf Infektionen zu deuten, gehört der Vergangenheit an. Denn es gibt unerwartet enge Verbindungen zwischen psychischen Empfindungen und körperlichen Reaktionen. Stress kann das Feuer der Entzündungen anfachen. Besonders augenfällig wird das bei chronischen Entzündungskrankheiten. Anruf bei einer jungen Frau. Sissy ist gerade im Urlaub in Thailand.
Sind Sie denn entspannt und stressfrei?
Ich glaube, so entspannt und stressfrei wie schon lange nicht mehr. Ja, sehr schön.
Entspannung ist für die 29-Jährige noch wichtiger als für andere, denn sie leidet seit ihrer Kindheit an Morbus Crohn, einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung. Und die flammt immer dann auf, wenn Sissy unter Druck steht.
Also, wenn ich auch so an die Diagnosezeit zurückdenke, ich war keine schlechte Schülerin, aber schulischer Stress, also dieser Leistungsdruck und auch emotionaler Stress ist auf jeden Fall auch ein Faktor bei mir gewesen. Ich weiß, dass ich, da war die Diagnose schon, zum Beispiel ein Familienmitglied verloren habe und da dann sofort quasi unmittelbar sich ein Schub dann auch gezeigt hat.
Ein Schub beginnt zunächst langsam, kann Sissy dann aber völlig aus der Bahn werfen.
Man merkt so, der Körper ist erschöpft, dann sind Bauchschmerzen, also so ein Unwohlsein, reduzierter Appetit bis hin dann, wenn es sich verstärkt, zu Erbrechen. Also bei mir ist es dann eher so Galle, die dann quasi erbrochen wird. Bis hin zu Durchfällen, auch blutigen Durchfällen kann passieren.
Michael Schumann von der Berliner Charité kennt dieses Zusammenspiel zwischen Psyche, Immunsystem und Krankheit gut. Stress schlägt direkt auf den Magen und den Darm. Damit hat der Spezialist für den Verdauungstrakt täglich in der Notaufnahme zu tun. Reizdarm oder Reizmagen. Alle Laborbefunde unauffällig.
Dennoch berichtet der Patient glaubhaft darüber, dass er Durchfall hat oder dass er Verstopfung hat, dass er Bauchschmerzen hat, dass er Veränderungen seiner Stuhlgewohnheiten hat und dass er eine verminderte Lebensqualität hat und das über eine lange, lange Zeit. Aber nicht nur eben bei diesen Reizdarmpatienten, sondern eben auch bei Patienten, die eine etablierte chronische entzündliche Darmerkrankung haben, einen Morbus Crohn oder eine Colitis ulcerosa, eine Zöliakie. Zum Beispiel, deren Aktivität dann in bestimmten Stresssituationen sich verändert.
Die Ursache von Morbus Crohn oder der verwandten Colitis ulcerosa ist aber nicht der Stress. Sie liegt in bestimmten ungünstigen Genvarianten.
Das Immunsystem ist insofern betroffen, dass die allermeisten dieser Gene in Immunzellen Veränderungen der Aktivität dieser Gene verursachen. Das ist also erstmal eine immunologische Erkrankung.
Übereifrige Immunzellen machen den Darm zu durchlässig und führen so zu massiven Verdauungsproblemen. Die Standardtherapie setzt deshalb auch beim Immunsystem an. Sissy zum Beispiel erhält alle 8 Wochen eine Infusion mit einem monoklonalen Antikörper, der gezielt bestimmte Signalwege des Immunsystems dämpft. So lässt sich ihr Morbus Crohn in Schach halten. Meistens.
Abitur war auf jeden Fall eine Stressphase, wo sich der Crohn gezeigt hat. Und dann im Studium. Also maximaler Stress und jetzt mangelnder Ruhepausen. Also würde ich sagen, so Stress in Extremsituationen hat sich auf jeden Fall mit auf den Crohn ausgewirkt.
Prüfungen, berufliche Überforderung, aber auch eigentlich positiv besetzte Ereignisse, wie das dichte Gedränge auf einem Großkonzert, all das ist stressig. Die meisten stecken das schnell weg. Aber bei Sissi feuert der Stress die Entzündungen in ihrem Darm an und kann so einen Schub auslösen, der sich nur mit zusätzlichen Medikamenten in den Griff bekommen lässt. Stress. Der Puls rast, Muskeln spannen sich an, die Konzentration steigt. Geist und Körper bereiten sich auf eine schnelle Reaktion vor. Und auch das Abwehrsystem wird in Alarmbereitschaft versetzt.
Es scheint, dass akuter Stress eine sehr sinnvolle Immunreaktion hervorruft. Wenn wir eine stressige Situation hatten, war auch unsere Verletzungsgefahr groß. Also macht es Sinn, neben den Stresssystemen auch immer das Immunsystem mitzumobilisieren, um dann bei einer Verletzung direkt mit der Wundheilung und der Abwehr von Erregern loslegen zu können.
Tanja Lange forscht am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Lübeck auf dem Gebiet der Psychoneuroimmunologie, also an der Schnittstelle zwischen Geist, Gehirn und Immunsystem. Wenn ein Mensch in Stress gerät, reagiert als erstes das sympathische Nervensystem, schüttet Botenstoffe aus.
Adrenalin und Noradrenalin sind sehr, sehr schnell. Also innerhalb von Sekunden bis Minuten sieht man da eine Reaktion und bestimmte Immunzellen steigen dann an. Die nennen wir dann auch Stressleukozyten.
Interessanterweise haben die Immunzellen eben nicht nur sogenannte Rezeptoren, also Erkennungsfähigkeiten für Krankheitserreger, sondern die meisten Immunzellen haben über die Evolution auch gelernt, die Botenstoffe des Stresssystems zu verstehen.
Erklärt Nicolas Rohleder. Er forscht an der Universität Erlangen-Nürnberg auf dem Gebiet der Gesundheitspsychologie und interessiert sich auch für die molekularen Grundlagen der Stressreaktion. Adrenalin legt in den Abwehrzellen eine Art Hauptschalter um, der nennt sich NF-kappa-B und sorgt für erhöhte Wachsamkeit. Dann beginnen zum Beispiel Abwehrzellen im Blut vermehrt zu patrouillieren. Der Körper ist so auch immunologisch auf Gefahr vorbereitet.
Das lässt sich auch schön messen, also dass man wirklich, wenn man jetzt experimentell einen Stressor macht, dass dann bestimmte Immunzellen schnell ansteigen, weil sie durch Adrenalin von der Gefäßwand wegmobilisiert werden. Ich erkläre es immer so, dass in so einer akuten Stresssituation erstmal alle mobilisiert werden und dann im Blut umherschwimmen und man dann guckt, wo passiert was, also wo ist zum Beispiel eine Verletzung und dass die Zellen dann wahrscheinlich Signale erhalten, die sie dann genau an dieser Stelle wieder auswandern lassen.
Aber in der Biologie geht es nie um alles oder nichts, sagt Tanja Lange. Es geht um Verschiebungen in einem sorgfältig austarierten Gleichgewicht. Die Stressreaktion läuft weiter und nach einiger Zeit wird ein weiteres Stresshormon gebildet.
Das Cortisol, das wirkt so ein bisschen langsamer. So innerhalb von einer halben Stunde bis drei Stunden, weil es zum Teil seine Wirkung über den Zellkern ausübt, also dass dann erst Prozesse in der Zelle reagieren müssen. Aber auch da können wir einen Anstieg von bestimmten Immunzellen sehen, weil Cortisol dann typischerweise auch eine Unterdrückung von Immunfunktionen.
Auch für das Stresshormon Cortisol besitzen die Abwehrzellen Rezeptoren. Nur wirken die genau andersherum auf den Hauptschalter NF-kappa-B. Adrenalin versetzt das Immunsystem in Hab-Acht-Stellung. Cortisol beruhigt es dann wieder für den Fall, dass alles nicht so schlimm kommt wie befürchtet. Das Gehirn beeinflusst also über Botenstoffe und Hormone das Immunsystem. Mehr noch, eine aktuelle Studie aus dem Mai 2023 zeigt, Stresshormone wirken auch auf das weitgehend autonome Nervensystem im Darm. Das verlangsamt dann die Darmbewegung und aktiviert zudem gerade die Immunzellen der Darmschleimhaut. Wohl ein wichtiger Prozess bei Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Nerven und Immunsystem beeinflussen sich also auf vielfältige Weise. Stress befeuert Entzündungen, aber Entzündungen verursachen auch Stress.
Zum Beispiel, wenn ich eine Infektion habe, dann werden auch die Stresssysteme mit aktiviert. Weil man ja auch in so einer Situation vorsichtig sein muss, sein Verhalten ändern muss, hat man vielleicht auch schon erfahren, dass man, wenn man krank ist, eine Infektion hat, viel ängstlicher wird und viel vorsichtiger wird. Es ist sogar so, dass Immunzellen ganz nah ans Gehirn ranwandern können, also zwar nicht unbedingt in das Gehirn rein, aber ganz nah an den Hirnhäuten und da auch Botenstoffe an das Gehirn senden können, also dass diese Trennung zwischen Gehirn und Immunsystem eigentlich nicht gegeben ist, sondern ein ganz starker Austausch.
Gehirn und Immunsystem arbeiten Hand in Hand, um den Körper zu schützen. Nicolas Rohleder.
Das Ganze wird interessant oder interessanter, wenn man sich vorstellt, dass man einer längeren Stressbelastung ausgesetzt ist, zum Beispiel durch sogenannten chronischen Stress, durch zum Beispiel Langzeitarbeitslosigkeit oder die Pflege eines erkrankten Angehörigen oder eine toxische Beziehung, der man ausgesetzt ist.
Dauerstress ändert die biologischen Spielregeln. Das fein austarierte System gerät durcheinander.
In dem Fall sind die Stresssysteme auf eine andere Art und Weise aktiviert. Und diese andere Art und Weise der Aktivierung, die kann eben dazu führen, dass das Entzündungssystem dauerhaft in so einen Alarmzustand versetzt wird.
Es gibt Hinweise, dass die Rezeptoren für Cortisol und Adrenalin, Noradrenalin, nicht mehr so richtig funktionieren. Dass sie resistent werden. Und dass so die normalen Effekte des Stresses oder der Stressmediatoren nicht mehr ausgeübt werden können.
Wenn Stresssignale falsch verstanden werden, fachen sie das Entzündungsfeuer an. Dem Cortisol gelingt es nicht, Abwehrzellen zu beruhigen. Und auch die Wirkung des Adrenalins verändert sich, vermutet Tanja Lange.
Das könnte auch zum Effekt haben, dass diese Zellen an der Gefäßwand bleiben. Und man möchte die eigentlich nicht an der Gefäßwand haben, weil das sind auch zum Teil Zellen, die sehr gefährliche Stoffe in sich haben, weil sie sozusagen schon hoch entwickelt sind, um eine virusinfizierte Zelle zu töten oder eine Tumorzelle zu töten. Also die sind so sehr reagibel, diese Zellen. Und dass man die eigentlich auch nicht an der Gefäßwand haben möchte, sodass auch diskutiert wird, dass wenn die nicht immer wieder mobilisiert werden durch Adrenalin, dass sie vielleicht auch Schaden anrichten können an der Gefäßwand.
Was bedeutet das für den Körper, wenn da so eine niedrigschwellige Entzündungsreaktion über längere Zeit abläuft?
Man weiß, dass diese chronische Entzündung, man nennt die auch den Secret Killer, weil es mit sehr vielen Erkrankungen der westlichen Welt zusammenhängt. Also es kann zu Veränderungen des Zuckerstoffwechsels und zur Insulinresistenz und damit zur Zuckerkrankheit kommen. Wir wissen, dass es Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorantreibt, also die dann zum Herzinfarkt oder Schlaganfall führen können. Aber es scheint auch so, dass wenn das Immunsystem die ganze Zeit mit dieser unterschwelligen Entzündungsreaktion beschäftigt ist, dass es seine eigentliche Aufgabe nicht mehr wahrnehmen kann, also Krankheitserreger nicht mehr gut abwehren kann oder zum Beispiel auch Tumorzellen nicht mehr gut abwehren kann. Und dass es eher in diese falsche Richtung geht, also überreagiert zum Beispiel auf eigentlich harmlose Umweltstoffe in Form von einer Allergie. Oder auf eigentlich das Harmlose selbst, also den eigenen Körper angreift und dann zu Autoimmunerkrankungen führt.
Tanja Lange glaubt zwar nicht, dass chronischer Stress die Wurzel aller Zivilisationskrankheiten ist, aber Stress ist ganz sicher ein entscheidender Mitspieler. Die molekularen Wirkungen von Dauerstress auf vielfältige Krankheitsprozesse werden meist an Mäusen erforscht. Deren Lebensbedingungen können Forscher leicht kontrollieren. Aber es gibt auch Personengruppen, die leider ständig unter Druck stehen. Bei ihnen lassen sich die Folgen von chronischem Stress besonders gut untersuchen.
Wir und andere haben Untersuchungen dazu gemacht, wie das im mittleren Lebensalter aussieht und haben uns Personen angenommen, die ein Familienmitglied haben, das an einem Hirntumor leidet.
Eine unglaubliche Belastung. Nicht nur für die Patientin oder den Patienten, sondern auch für die Angehörigen. Arztbesuche, Entscheidungen über unterschiedliche Therapieoptionen, vielleicht die Pflege. Und immer die Furcht, dass der Krebs die Oberhand gewinnt. Ununterbrochener Stress über Wochen, Monate, Jahre. Nicolas Rohleder konnte Menschen in dieser Extremsituation dafür gewinnen, sich einmal im Vierteljahr untersuchen zu lassen. Die auffälligste Folge der Dauerbelastung?
Über ein Jahr steigen die im Blut messbaren Entzündungsproteine deutlich und statistisch signifikant an. Und da hat sich was sehr Spannendes gezeigt, dass es tatsächlich nicht die Menge des zirkulierenden Cortisols im Blut alleine ist, was eine Rolle spielt, sondern dass sich tatsächlich diese, ich sag mal, intrazelluläre Maschinerie, also die intrazellulären Rezeptoren und die Transkriptionsfaktoren so verändern, dass die Immunzelle tatsächlich über dieses Jahr mehr und mehr die Fähigkeit verliert, das entzündungshemmende Cortisolsignal zu verstehen.
Dauerstress bringt das Zusammenspiel von Gehirn und Immunsystem also tatsächlich aus der Balance, führt zu einer schleichenden Dauerentzündung und damit auf lange Sicht seinerseits potenziell zu Gesundheitsproblemen bei den Angehörigen. Sterben die Patienten, sorgt das noch einmal für eine Zunahme an Stress. Aber nach der Trauerphase normalisieren sich die Entzündungswerte der Angehörigen wieder. Nicolas Rohleder hat auch die Immunparameter anderer Gruppen untersucht. Menschen, die nach einem Trauma eine dauerhafte Belastungsstörung entwickeln, haben viel Adrenalin, aber wenig Cortisol im Blut und zeigen eine ständige, niederschwellige Entzündung. Bei Depressionen dagegen wird mehr Cortisol ausgeschüttet. Eigentlich sollten sich die Abwehrzellen deshalb ganz passiv verhalten.
Trotz dieses erhöhten Cortisols haben diese Menschen trotzdem einen erhöhten Anstieg von Entzündungsfaktoren, was darauf hindeutet, dass da sozusagen, ich sag mal vereinfacht, unter der Motorhaube andere Sachen aus dem Ruder laufen, andere Imbalancen und Dysregulationen auftreten, aber das Resultat trotzdem das gleiche Gefährliche letztendlich ist, dass die Entzündung über die Zeit ansteigt.
Eine chronische Entzündung kann das Zusammenspiel von Stress und Immunsystem stören und so das Risiko für weitere Gesundheitsprobleme erhöhen. Das entscheidende Wort ist hier Risiko. Denn es gibt keinen starren Automatismus, der bei allen Menschen Dauerstress in eine Dauerentzündung umwandelt.
Zum Beispiel gibt es genetische Unterschiede in der Art, wie zum Beispiel dieser Cortisolrezeptor, der sogenannte Glukokortikoidrezeptor, aussieht und deswegen auch, wie gut er funktioniert. Das heißt, da gibt es Unterschiede zwischen Menschen und das ist nur ein Beispiel. Es gibt sehr viele solche kleineren Unterschiede, die uns eben auch unterschiedlich empfindlich machen.
Das ist die Seite der Biologie. Als Psychologe verweist Nicolas Rohleder auf die große Bedeutung der Erfahrungen im Lauf eines Lebens.
Die gesamte Verarbeitung einer Situation, ob sie jetzt eine Bedrohung darstellt oder eine Herausforderung, hängt letztendlich davon ab, was wir gelernt haben. Wir wissen, dass Personen, die in Bedingungen aufgewachsen sind, wo jeder Umweltreiz bedrohlich war, dass die auch im gesamten Erwachsenenleben Situationen als bedrohlich empfinden, die vielleicht jemand anders gar nicht als bedrohlich wahrnimmt.
Gehirn und Geist von Kindern lernen ständig und das auf allen Ebenen. Ihre Erfahrungen, ihre Umgebung kann deshalb ihr weiteres Leben über Jahre und Jahrzehnte prägen, im Guten wie im Schlechten.
Also es gibt frühe sensible Phasen, in denen Stress und Trauma Erfahrungen wie Misshandlung, Verlust, Vernachlässigung, Armut sich in besonderer Weise auf das Gehirn auswirken und langfristig Reaktionen des Gehirns ändern.
Christine Heim vom Institut für medizinische Psychologie der Berliner Charité kann diese lang anhaltenden, subtilen Effekte nachweisen. Sie zeigen sich auf vielen Ebenen, der Psyche, dem Körper und auch dem Immunsystem.
Es gibt zahlreiche Studien an Erwachsenen, die zeigen, dass diejenigen Personen, die bereits in der Kindheit sehr stressreiche Bedingungen hatten, tatsächlich bis im Erwachsenenalter dann auch erhöhte entzündliche Botenstoffe im Blut aufweisen und das dann auch mit der Störungs- und Erkrankungsanfälligkeit in Zusammenhang steht.
Aber auch das ist kein Automatismus. Manche Kinder verarbeiten ein Trauma besser als andere.
Hier gibt es komplexe Gen-Umwelt-Interaktionen, da spielen mit Sicherheit sehr viele Gene eine Rolle. Aber ein besonders interessantes und relevantes Kandidatengen, welches vielfach untersucht wurde, ist das FKBP5-Gen.
FKBP5 ist an der Feinregulierung der Antwort der Zellen, auch der Abwehrzellen, auf das Stresshormon Cortisol beteiligt. Es gibt viele Varianten dieses Gens. Zusätzlich aber können traumatische Erfahrungen in der Kindheit dazu führen, dass genau dieses Gen dauerhaft aktiver wird. Die Kombination von Trauma mit bestimmten Genvarianten beeinflusst dann den Cortisolrezeptor.
Wenn dieses Protein zu viel exprimiert wird, wird der Rezeptor zunehmend resistent und es kommt zu einem Überschießen von Stresshormonen und Immunreaktionen.
Das zeigen zumindest Studien an erwachsenen Personen in der Rückschau. Aktuell arbeitet Christine Heim aber auch direkt mit Kindern aus verschiedenen Berliner Hilfseinrichtungen.
Wir haben mittlerweile über 500 Familien in diesen Projekten. Wir untersuchen Kinder mit Misshandlungserfahrungen und deren Mütter oder Sorgeberechtigte.
Die Kinder werden psychologisch umfassend betreut. Dabei zeigt sich, dass im Schnitt 2 von 3 in der körperlichen, geistigen und sprachlichen Entwicklung verzögert sind.
Wir untersuchen auch den körperlichen Zustand in Bezug auf medizinische Probleme und konnten hier zeigen, dass über 2 Jahre hinweg in 6-Monats-Intervallen gemessen Kinder mit Misshandlungserfahrung massiv erhöhte Entzündungsmarker im Speichel aufweisen, was auf eine systemische Inflammation hindeutet. Der Effekt war besonders ausgeprägt bei den Mädchen und nicht bei den Jungs.
Auch Kleinkinder, die mit ihren Familien als Flüchtlinge nach Berlin gekommen sind, weisen erhöhte Entzündungswerte auf. Christine Heim befürchtet, dass das auch langfristige Folgen haben könnte.
Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass nach früher Misshandlung ein Zustand der erhöhten Inflammation vorliegt, dann kann sich das natürlich auch auf andere Systeme und Prozesse im Körper und im Gehirn auswirken.
Vor allem könnten frühkindliche Erfahrungen langfristig prägen, wie ein Mensch mit Stress umgehen kann und wie er oder sie auf eine chronische Dauerbelastung reagiert und ob die zu chronischen Entzündungen und vielleicht in der Folge zu Erkrankungen führt. Chronischer Stress und Entzündungen bedingen sich, führen mitunter zu Erkrankungen. Aber das ist nur die eine Seite der Forschung, meint Nicolas Rohleder.
In der Stressforschung war es halt lange so, dass wir immer versucht haben, das Negative rauszufinden. Und jetzt haben wir sehr viele Dinge rausgefunden über die Vermittlungswege, die dazu führen, dass negative Effekte auf die Gesundheit geschehen und viele Dinge sich verschlechtern. Und nun beginnen wir langsam damit, die Erkenntnisse umzusetzen in irgendwas, was vielleicht auch mal Menschen hilft.
Dazu setzt der Psychologe Menschen gezielt unter Stress, im Labor, unter kontrollierten Bedingungen und nur für kurze Zeit. Die Probanden werden zunächst körperlich untersucht, um alle Ausgangswerte festzuhalten. Anschließend müssen sie durch eine Tür gehen.
In diesem neuen Raum erwarten sie 2 oder manchmal auch 3 Personen, die sie vorher noch nie gesehen haben, die an einem Schreibtisch sitzen. Und wir erklären ihnen dann, dass sie sich jetzt vorstellen sollen, dass sie ein Bewerbungsgespräch führen und sich diesen 2 Personen eben vorstellen sollen. Und nach Ende dieser 15 Minuten berichten die meisten Personen, dass es wirklich sehr großen Stress bei ihnen ausgelöst hat. Und wir sehen das auch im Blut, wir sehen das in Speichelparametern, wir sehen das in Veränderungen von Herzrate und Blutdruck. Das heißt, wir können im Prinzip Personen sehr gut kurzfristig unter Stress setzen.
Auf die erste Bewerbung folgt noch eine zweite, aber nicht sofort. In einer Ruhephase wird die Hälfte der Probanden über die Strategie des Selbstmitgefühls aufgeklärt. Dabei geht es darum, sich klarzumachen, dass es bei einer ersten Bewerbung oft nicht gut läuft, dass man aber etwas daraus lernen kann. Nach kurzer Zeit geht es dann in eine zweite Bewerbung.
Diese Pilotstudie hat gezeigt, dass wir zumindest die Cortisolreaktion verbessern können. Das heißt, sie gewöhnen sich besser an Stress, wenn sie zwischen dem ersten und dem zweiten Laborstress eben dieses Selbstmitgefühlstraining haben.
Ob das auch einen Einfluss auf die Entzündungswerte hat, wird aktuell noch ausgewertet. Es gibt also Strategien, um besser mit akuten Stresssituationen umzugehen. Die Belastung bei traumatisierten Kindern ist ungleich höher als beim Stresstest im Labor. Trotzdem sieht Christine Heim auch für die Kinder in den Berliner Hilfsorganisationen Chancen, gerade wenn sie frühzeitig Unterstützung erhalten.
Also gibt es einerseits hier Ansatzpunkte zu untersuchen, inwieweit evidenzbasierte Psychotherapie sich sozusagen top-down über Hirnschallkreise auf Stresshormone, das Immunsystem, positiv auswirkt und somit langfristig positive Änderungen bewirken kann, Gesundheit fördern kann. Wir haben aber durchaus auch Ideen und dazu gibt es auch Befunde, dass möglicherweise antiinflammatorische Medikamente sich günstig auswirken könnten nach früher Traumatisierung, wenn man sie früh im Leben auch geben würde.
Beim Einsatz von Medikamenten dürfte noch viel Forschungsarbeit vor Christine Heim liegen. Psychotherapien für traumatisierte Kinder sind dagegen schon heute nicht nur aus Sicht der Psychoneuroimmunologie sinnvoll. Das Problem bleibt die praktische Umsetzung, vor allem der Mangel an gut ausgebildeten Psychologinnen und Psychologen. Bei traumatisierten Kindern hat die Psychotherapie ein größeres Gewicht als die Behandlung mit Medikamenten. Genau umgekehrt ist es aktuell noch bei Patientinnen und Patienten mit chronisch entzündlichen Krankheiten. Bei Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, Neurodermitis oder verschiedenen Rheumaformen werden vor allem Wirkstoffe verschrieben, die das Immunsystem beruhigen sollen. Genauso wichtig wäre es, auch beim Umgang mit Stress anzusetzen. Wobei der Berliner Darmspezialist Michael Schumann betont, dass es hier auf das richtige Maß ankommt.
Ja, das ist ein bisschen schwierig. Wir wollen natürlich die Patienten zum einen dahin bringen, dass sie wenig Symptome haben, wenig Klinik haben. Und zum anderen wollen wir diese jungen Patienten, oftmals sind es ja Patienten im Alter von 20, 30 Lebensjahren, voll in den Alltag einbinden, auch in das Arbeitsleben einbinden. Die sollen ein möglichst normales Leben führen dürfen. Das heißt, sie permanent krank zu schreiben, um ihnen ein möglichst stressfreies Leben zu gönnen, ist aus unserer Sicht nicht der richtige Weg.
Seine Morbus-Crohn-Patientin Sissy hat ihren ersten Job im Vertrieb schon nach kurzer Zeit wieder aufgegeben.
Sehr, sehr stressig. Und da war halt das Problem, also der Stress mit den von Monat zu Monat quasi gewissen Kennzahlen da gerecht zu werden. Das würde ich sagen, ist so großer Stressfaktor, dass man sich einfach stark unter Druck setzt.
In Lübeck forscht Tanja Lange an der Klinik für Rheumatologie und klinische Immunologie. Auch dort wird inzwischen ganz selbstverständlich nicht nur die aus dem Ruder gelaufene Immunreaktion behandelt, sondern auch die Psyche.
Wir haben es hier in unserer Klinik für Rheumatologie, zum Beispiel in der Tagesklinik, dass die Patientinnen da sehr viele Angebote bekommen von Krankengymnastik für verschiedene Sportanwendungen, aber auch Entspannung und Ernährungsberatung, weil wir wissen, dass es so gute Effekte auf die Erkrankung haben kann.
Guter Schlaf nicht zu vergessen. Denn während eines erholsamen Schlafes werden die Stresshormone heruntergefahren, auf Null gestellt. Das zeigt Tanja Langes eigene Forschung. Guter Schlaf, gute Ernährung, Sport, Entspannung. Das alles kann helfen, Stress abzubauen und damit Entzündungen abzumildern und letztlich Krankheitsprozesse auszubremsen. Aber weil Menschen eben sehr unterschiedlich sind, muss immer individuell geschaut werden, was passt. Für den einen ist Joggen reine Entspannung, für den anderen Stress pur. Bei manchen bringt eine Meditation das Gedankenkarussell erst recht ans Rotieren. Andere wie Sissy kriegen über die Meditation ihren Stress in den Griff.
Also ich habe mich mit Persönlichkeitsentwicklung und auch viel Meditationspraxis auseinandergesetzt. Deswegen war das für mich tatsächlich was, was mir super geholfen hat. Zwischendurch einfach so ein bisschen das Nervensystem wieder runterzufahren, über die Atmung auch so bei sich zu bleiben und über körperliche Entspannung dann quasi auch so geistige Entspannung einzustellen. Und das hilft mir sehr gut mit meinem Crohn.
Psyche und Immunsystem sind eng verwoben. Wo der Stress verschwindet, wird auch das Entzündungsfeuer zumindest abgedämpft. Und das hat eindeutig positive Folgen für die Gesundheit.
Wie Stress das Immunsystem aus der Spur bringt. Entzündung ohne Erreger ist ein Feature von Volkart Wildermuth. Regie hatte Roman Ruthardt, für den Ton verantwortlich war Hermann Leppich, Redaktion Kim Kindermann.